Spurensuche. Wege aus dem Trauma. Ich bin Timo, Berater, Coach und jemand, der selbst lange gesucht hat. In diesem Podcast folge ich den Spuren, die ADHS und Trauma im Leben hinterlassen. Nicht aus der Vogelperspektive, sondern von innen. Mit allem, was dazugehört. Den Umwegen, den Mustern, den Momenten, die man erst Jahrzehnte später versteht. Willkommen bei Spurensuche. Es ist der 4. Juli 2006. Deutschland gegen Italien. Halbfinale der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich stand im Public Viewing. Hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen um mich herum. Die 119. Minute. Verlängerung. 2 Tore in 3 Minuten. Deutschland verliert. In diesem Moment war ich noch okay. Die Menge war betäubt. Ich war betäubt. Man stand einfach da. Was danach kam, hat sich aufgebaut. Langsam. Wie ein Kessel, der immer heißer wird. Und 4 Tage später saß ich beim Spiel um Platz 3 bei Freunden zusammen mit meiner heutigen Frau. In einem Luis Figo-Trikot. Portugal. Einfach aus Trotz. Ich war Deutscher. Ich habe kein einziges Wort Portugiesisch gesprochen. Ich kannte Luis Figo aus dem Fernsehen, wusste, wo er spielt, aber auch sonst nichts. Aber es musste sein. In dieser Folge spreche ich mit jemandem, der das vollkommen nachvollziehbar fand. Der es verteidigen würde, wenn man ihn fragte. Ich spreche mit mir selbst. Von damals. Das Figo-Trikot. Was ist denn damit? Erklär mir das. Das braucht keine Erklärung. Deutschland hat verloren. Ungerecht verloren. Als habe ich mich geweigert, so zu tun, als wäre das alles normal. Du hast ein Portugal-Trikot angezogen, um Deutschland zu bestrafen. So würde ich das jetzt nicht nennen. Wie würdest du es nennen? Ein Statement. Ich wollte zeigen, dass ich mit diesem Ergebnis nicht einverstanden bin. Gegenüber wem? Deiner zukünftigen Frau, den Freunden, dem Fernseher? Gegenüber allen. Es hat sich einfach falsch angefühlt und ich wollte es nicht verstecken. Deine Freunde haben das kommentiert? Ja, die fanden das total übertrieben und wollten mich eigentlich auch gar nicht reinlassen, als sie gesehen haben, welches Trikot ich anhab. Und deine spätere Frau? Die kannte solche Spielchen ja schon von mir. Aber die hat mich angeschaut, als wäre ich ein fremdes Wesen. Aber du hast das Trikot trotzdem nicht ausgezogen. Nein, natürlich nicht. Was ist direkt nach dem Schlusspfiff passiert? Im Public Viewing? Naja, die Leute um mich herum waren erstmal still. Manche haben geweint, manche haben sich umarmt. Die meisten haben einfach dagestanden. Und du? Ich bin gegangen. Ich wollte einfach weg, ich wollte einfach raus. Ich konnte das nicht. Dieses kollektive Trauern, das hat sich einfach falsch angefühlt.
Falsch wie?
Irgendwie zu harmlos, als wäre das nur eine Enttäuschung. Aber ich hatte das Gefühl, dass da etwas viel Größeres passiert ist.
Was denn Größeres?
Das wusste ich damals nicht. Ich wusste nur, dass es sich riesig angefühlt hat. Viel, viel größer als nur so ein Fußballspiel.
Riesig. Und niemand um dich herum hat das so empfunden.
Nein, die sind danach noch zusammengeblieben und haben geredet. Ich bin nach Hause.
Allein?
Nein, mit meiner Freundin. Aber trotzdem war das Gefühl von Alleinsein einfach da.
Hast du in dem Moment gewusst, dass deine Reaktion anders war als die der Menschen um dich herum?
Ja, natürlich, das war überhaupt nicht zu übersehen.
Und was hast du damit gemacht?
Nichts. Was hätte ich denn machen sollen?
Du hättest bleiben können, dich zusammenreißen können, den Abend trotzdem genießen.
Ich wusste, dass ich das sollte. Ich wusste auch, dass alle anderen das so gemacht haben. Die haben das Spiel verloren, waren enttäuscht und haben dann trotzdem noch zusammen ein Bier getrunken und gelacht. Ich konnte das nicht. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil das in mir groß war, dass da kein Platz mehr für Getränke und Lachen war.
Das Wissen hat also nichts geändert.
Nein. Das Wissen hat gar nichts geändert. Das ist das Schlimmste daran. Man sieht sich selbst von außen und kann trotzdem nicht eingreifen.
Ich möchte dich jetzt etwas fragen und ich bitte dich, ehrlich zu antworten. War das das erste Mal, dass sich die Welt so angefühlt hat?
Was meinst du damit?
Dieses Gefühl, dass etwas fundamental ungerecht läuft. Dass der Einsatz da war, die Mühe da war und das Ergebnis trotzdem falsch ist.
Nein, das war nicht das erste Mal.
Wann davor?
Im Studium, beziehungsweise bei einem von den Studiengängen. Das Experiment hat nicht funktioniert oder es war total langweilig. Monatelang. Ich habe alles versucht, ich habe alles richtig gemacht.
Also soweit ich das beurteilen konnte. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Das Studium hat sich dann verlängert und ich hatte das Gefühl, dass das ganze System gegen mich arbeitet.
Das System?
Ja, die Betreuer, die Umstände, die Geräte. Irgendwas hat immer gefehlt.
Und davor? Vor dem Studium?
Vielleicht im Verein. Wenn ich nicht aufgestellt wurde, obwohl ich meiner Meinung nach besser war als andere. Wenn Entscheidungen getroffen wurden, die ich nicht nachvollziehen konnte.
Erkennst du das Muster?
Das waren echte Ungerechtigkeiten. Ich bild mir das nicht ein.
Ich sage nicht, dass du dir das einbildest. Ich frage dich, ob du das Muster erkennst.
Ja, ich denke, ich erkenne es.
Was mein früheres Ich hier gerade beschrieben hat, hat einen Namen. Mehrere sogar. Im ADHS-Kontext spricht man hier von emotionaler Dysregulation. Das ist die Fähigkeit, oder in diesem Fall die eingeschränkte Fähigkeit, die Intensität einer emotionalen Reaktion an die jeweilige Situation anzupassen. Das Fußballspiel löst die gleiche innere Alarmreaktion aus wie eine echte existenzielle Bedrohung. Das Gehirn unterscheidet das in diesem Moment kaum. Das ist übrigens einer der am meisten unterschätzten Aspekte von ADHS und gleichzeitig aber auch einer der schmerzhaftesten. Es geht nicht um fehlende Einsicht. Die meisten Menschen mit ADHS oder auch Hochsensibilität wissen in dem Moment sehr genau, dass ihre Reaktion außer Verhältnis ist. Sie sehen die anderen. Sie vergleichen. Sie merken den Unterschied. Das Wissen ist da, aber die Steuerung fehlt. Das ist fundamental anders als bei neurotypischen Menschen. Wer keine emotionale Dysregulation kennt, der denkt, wenn ich weiß, dass ich übertreibe, kann ich aufhören. Das ist eine logische Annahme. Für ein ADHS-Gehirn stimmt das einfach nicht. Die Bremse und das Wissen um die Bremse sind zwei verschiedene Systeme. Man kann wissen, dass man bremsen sollte und trotzdem nicht bremsen können. Das ist kein Versagen, das ist Neurobiologie. Und wer das über sich selbst weiß, wer sich selbst dabei zusieht und trotzdem nichts ändern kann, der trägt eine sehr spezifische Art von Erschöpfung mit sich. Die Erschöpfung des informierten Zuschauers im eigenen Leben. Das ist kein Kontrollverlust. Das ist auch kein Charakterfehler. Nochmal, das ist Neurobiologie. Aber da ist noch was anderes. Das Muster, das sich durch all diese Momente zieht, Fußball, Studium, Verein, Arbeit, ist nicht nur Dysregulation. Es ist auch eine sehr früh gelernte Überzeugung, wenn ich scheitere, liegt's am System. An den anderen, an den Umständen. Das ist eine Schutzreaktion. Eine, die irgendwann sehr sinnvoll war. Eine, die verhindert hat, dass ein Kind, das bereits genug Druck hatte, sich selbst als grundlegend kaputt betrachtet. Das Problem? Diese Schutzreaktion hält irgendwann auf. Sie schützt dann vor dem Lernen, vor dem Hinschauen, vor dem Erkennen, was wirklich passiert. Und das ist die Verbindung zwischen ADHS und Trauma, die mich interessiert. Die Schutzschicht, die sinnvoll war und die irgendwann zu einem Muster wird, das man nicht mehr ablegen kann, ohne hinzuschauen. Wenn das Gehirn dauerhaft in erhöhter Alarmbereitschaft ist, was bei frühem Trauma häufig passiert, dann verliert es die Fähigkeit zur Verhältnismäßigkeit. Es gibt hier niemanden, der sagt, ich will das genauso. Aber meistens ist es so, dass das Nervensystem einfach gelernt hat, dass kleine Dinge große Folgen haben können. Das ist eine sehr sinnvolle Anpassung in einer Umgebung, die unberechenbar war. Das Problem entsteht dann aber später, wenn die Umgebung sicherer wird, aber das Nervensystem das einfach nur nicht weiß. Dann schlägt zweiter Alarm. Beim Fußballspiel, beim Praktikum, im Verein, bei der Arbeit. Überall, wo etwas nicht läuft, wie erwartet. Und ADHS verstärkt das auch noch. Weil das ADHS-Gehirn ohnehin Schwierigkeiten hat, emotionale Reaktionen zu bremsen. Die Bremse greift einfach viel später und zugegebenermaßen auch noch schwächer. Manchmal sogar gar nicht. Was entsteht, ist dabei eine doppelte Verstärkung. Das Trauma sagt, sei auf der Hut, alles kann kippen. Und ADHS sagt, wenn es kippt, kannst du die Reaktion nicht gut regulieren. Und das Ergebnis kennen viele, auch ohne, dass sie diese Begriffe dafür hatten. Gehen wir nochmal zurück zum Gespräch. Ich hätte noch eine letzte Frage an mein früheres Ich.
Ja?
Wenn du heute auf diesen Abend zurückschaust, auf den 4. Juli 2006, was siehst du da?
Jemanden, der sehr viel Schmerz hatte und keinen anderen Ort dafür.
Ja, genau das. Das ist Spurensuche. Nicht die Suche nach irgendwelchen Schuldigen.
Die Suche nach dem, was wirklich passiert ist und vor allen Dingen warum. Bevor ich mich jetzt verabschiede, noch ein kurzer Hinweis auf mein aktuelles Buch. Das heißt Herzschlag im Nebel. Und es erzählt von einem 10-jährigen Kind, das Muster erlebt, die es nicht benennen kann. Das Mechanismen spürt, die es nicht versteht. Und das sich seinen Weg bahnt durch eine Welt, die sich manchmal wie Nebel anfühlt. Dicht, undurchsichtig, ohne eine klare Richtung. Es ist eine Geschichte. Aber es ist auch zum Teil meine Geschichte. Alles, was ich hier im Podcast erzähle, die Muster, die Schutzreaktionen, die langen Umwege, findet sich auch dort wieder. Nur durch die Augen eines Kindes. Herzschlag im Nebel ist bei Amazon erhältlich. Den Link findest du in den Shownotes. Das war Spurensuche, Wege aus dem Trauma. Wenn du selbst auf Spurensuche bist, in deiner Geschichte, mit deinen Mustern, dann komm wieder. Jede zweite Woche gibt's eine neue Folge. Und wenn diese Folge etwas in dir angestoßen hat, teile sie mit jemandem, dem sie helfen könnte. Also bis zum nächsten Mal und mach's gut.